HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Sylvia Schwab und mit Matthias Jenny, der von 1996 bis 2018 Direktor des Palmengartens hier in Frankfurt war. Herzlich willkommen, Herr Jenny.
Guten Tag.
Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat jetzt mit unserem Gespräch. Der Palmengarten wurde ja 1868-69 durch eine Bürgerinitiative gegründet und beherbergt eine der größten Sammlungen wissenschaftlich dokumentierter Pflanzen weltweit. Bitte seien Sie doch so nett, Matthias Jenny, und malen Sie uns einfach mal Ihr ganz persönliches Bild vom Palmengarten.
Oh, das ist ein sehr kompliziertes Bild, weil der Palmengarten so reich ist. Wir haben ganz am Anfang meiner Amtszeit das Logo gemacht und auch den Leitspruch, der heißt Pflanzen, Leben, Kultur. Und nach diesem Motto habe ich versucht, lange, lange Zeit den Palmengarten zu leiten. Er ist ja, wie Sie sagen, sehr alt. Und er hat nach dem Krieg eine Wende genommen in Richtung eben einer tollen Pflanzensammlung. Das wissen die meisten Frankfurter und vielleicht Europäer nicht, dass der Palmengarten zu den 10 größten Pflanzensammlungen weltweit kommt. Also Kew Gardens ist das Mekka aller Gärten.
Das ist in London?
Das ist in London. Aber in Deutschland gibt es 3 ganz große Sammlungen und das ist in München, in Berlin und in Frankfurt. Und mit denen auf Augenhöhe zu sein, da könnte ich Frankfurter schon stolz sein.
Und Sie erwähnten eben den Krieg. Was ist denn eigentlich im Krieg passiert? War er sehr zerstört?
Also der Krieg hat für den Palmengarten schon etwas vorher angefangen. In den 30er Jahren oder sogar vorher schon war ja die Weltwirtschaftskrise. Und da ist die Aktiengesellschaft, die den Palmengarten getragen hat, bankrott gegangen. Mhm. Und dann musste die Stadt einspringen und hat den Palmengarten übernommen. Damals war der Palmengarten eigentlich hauptsächlich ein Gesellschaftsgarten. Es gab im Palmengarten einen Tennisclub, es gab die Jubelhütte, habe ich sie immer genannt, das Gesellschaftshaus. Und es gab Gouvernanten, die mit ihren Kindern flanierten. Und kein Mensch dachte dran, irgend auf ein Rasenstückchen zu gehen, sondern da war alles sehr ordentlich und schön. Siesmeyer hat einen ganz tollen Garten angelegt damals, zu seinen Ehren hauptsächlich, aber natürlich auch zu Ehren der Frankfurter.
Aber was ist denn dann der Palmengarten heute? Ist das ein Park? Ist das ein botanischer Garten? Ist das ein wissenschaftlicher Garten? Oder unter welchem Oberbegriff würde man ihn führen?
Es ist halt einfach der Palmengarten, der ist einmalig. Er ist zwar dieser wissenschaftlich geführte Garten mit der Pflanzensammlung, aber er beherbergt auch eine Kulturszene zum Beispiel, die es sonst in Deutschland nicht gibt. Denken Sie dran, dass Jazz im Palmengarten eine der ältesten Freiluftveranstaltungen überhaupt ist und kurz nach dem Krieg ins Leben gerufen wurde. Also sowas gibt's in keinem anderen Garten.
Ich wollte gerne noch mal auf den Garten selbst kommen. Sie haben mal gesagt, bei einer Konferenz mit anderen Direktoren von botanischen Gärten, Europa oder sogar weltweit, ich habe es besser als jeder andere. Warum hatten Sie es besser als jeder andere?
Weil ich diesen Garten geschenkt bekommen habe, also nicht jetzt als Eigentum, sondern als Verantwortung. Ich hätte niemals gedacht als Botaniker, dass ein botanischer Garten so etwas Reiches sein kann. Ich sage immer, der Palmengarten ist ein Gesamtkunstwerk und Gesamtkunstwerke kriegt man nicht so bald geschenkt und darf nicht mitlenken, wie sie sich weiterentwickeln dürfen. Ich bin damit wirklich ein sehr glücklicher Mensch geworden. Und bin dankbar, dass Frankfurt mir den Garten anvertraut hat.
Dann müssen wir aber jetzt doch mal etwas konkreter auf Ihre Arbeit eingehen. Also ich würde mir vorstellen, der Direktor eines Palmgartens kommt morgens und macht erstmal einen Spaziergang durch den Garten und schaut sich seine Blumen oder Bäume je nach Jahreszeit an, der spricht mit den Gärtnern, der hat ein Konzept im Kopf, der freut sich an der Natur. Ist das richtig oder waren Sie eher mehr so ein Administrator, der mehr innen als draußen gearbeitet hat?
Ja, da sprechen Sie ein Problemchen an. Also der Jenny kam immer etwas spät mit dem Fahrrad an und die Sekretärin wusste also, vor 10 darf es keine Termine geben, ja, weil vorher ist es einfach schwierig. Um 10 waren dann immer die ersten Gespräche. Leider ist es schon so, dass auch ein Mensch in einem Garten, wenn er Direktor ist, meistens am Schreibtisch sitzt oder am Telefon oder in Konferenzen. Es ist zwar sehr, sehr schön, die Verantwortung zu haben, aber die Gärtner haben immer gesagt, kommen Sie doch etwas häufiger raus. Rausgekommen bin ich meistens dann an den Wochenenden, wenn die Gärtnerinnen und Gärtner nur den Wochenenddienst machten. Die waren dann schon um 11 fertig. Und ich war dann mit den Besuchern ganz anonym im Palmgarten und habe geguckt, wie sich die Leute an diesem Garten freuen. Weil konkret arbeiten mittlerweile im Palmgarten und im Botanischen Garten über 150 Leute. Aha. Das ist eine Riesenaufgabe. Und das sind nicht nur Gärtnerinnen und Gärtner, sondern da müssen ja auch die Kassen besetzt sein. Die Verwaltung muss organisieren, dass der Palmgarten in aller Munde ist.
Werbung. Und
Werbung, okay. Öffentlichkeitsarbeit, mhm, aber auch Personalverwaltung. Der Palmgarten ist ja ein städtisches Amt, was viele nicht wissen. Da braucht es eine Vernetzung zur Stadt Frankfurt, die sehr komplex ist. Und da muss man viel besprechen und bitten und betteln.
Da geht es immer um Geld, oder?
Es geht fast immer um Geld. Ein Goldstück wie der Palmgarten kostet auch viel, wenn man es glänzend halten will.
Sie haben eben, Matthias Jenny, schon mal eine Zahl genannt, 150 Mitarbeiter. Vielleicht sind Sie so nett, noch so ein paar Zahlen mehr zu nennen. Also zum Beispiel, wie groß ist der Palmgarten? Was hat er für ein Etat? Welche Mengen von Bäumen oder ich weiß nicht, wie werden solche Gärten beschrieben, wenn man vor allem mal ein bisschen angeben will?
Also zuerst zu den Bäumen. Wir haben eine sogenannte Akzessionsliste. Wir wissen genau, welche dokumentierten Pflanzen, also auch Bäume, im Garten wachsen. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Das macht eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter schauen, dass die Nummern immer stimmen. Weil Pflanzen gedeihen ja, aber sie sterben auch mal. Mhm. Leichen in der Liste wollen wir natürlich keine haben. Und diese dokumentierten Pflanzen, da wissen wir, woher sie kommen, wann sie in den Garten gekommen sind und woher sie gekommen sind. Das ist das eine. Die Fläche des Palmgartens ist über 20 Hektar. Ja. Ich sage immer, ein mittlerer Schweizer Bauernhof. Das ist ziemlich viel Land und das mitten in der Stadt, der allerdings ganz klein angefangen hat. Der Palmgarten ist einer der Gärten, die immer gewachsen sind. Bis 2012 noch der Botanische Garten dazugekommen ist. Das ist eigentlich ein Stückchen, auf das ich sehr stolz bin. Das liegt mir sehr am Herzen.
Ja, und das ist ja auch unter Ihrer Ägide dann passiert. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Noch eine Zahl wollte ich Sie bitten und zu sagen, das sind die Besucherzahlen. Wie haben die sich denn in den letzten Jahren entwickelt?
Ja, Sie haben ja auch nach dem Geld gefragt.
Ja, ich hatte es schon wieder vergessen.
Das wollen wir nicht verschweigen. Also der Palmgarten ist ein schwerer Zuschussbetrieb. Wir haben ein Budget insgesamt von über 10 Millionen Euro. Und nur ein Drittel können wir erwirtschaften aus den Eintritten und den Pachtzahlungen. Aber die Besucherzahlen sind im Vergleich zu anderen Gärten gigantisch. Wir haben zwischen 600.000 und noch mehr Besuchern pro Jahr. Beim Botanischen Garten zählen wir gar nicht, weil da kann man ja gratis rein. Das ist übrigens der Geheimtipp Frankfurts. Und die meisten zahlen lieber Eintritt und gehen in den Palmgarten und lassen den Botanischen Garten links liegen. Für den Garten ist das auch ganz gut so. Die Mengen, die der Palmgarten verkraftet, würde der Botanische Garten gar nicht verkraften.
Matthias Jenny, da sind wir schon bei einer ersten Musik. Hören wir jetzt eine Gartenmusik? Oder was haben Sie uns ausgesucht?
Ja, ich habe die Feuerwerksmusik von Händel ausgesucht. Das ist die einzige Schallplatte der Welt, auf der ich auch mitspielen durfte. Das war vor langer, langer Zeit, Mitte der 70er Jahre. Da war ich bei Michel Biguet in der Oboenstunde und durfte mitspielen mit der Barockoboe. Wir waren damals sogar so weit, dass wir eine kleine Tournee machen durften. Und diese Feuerwerksmusik, die wird so gespielt wie damals, nämlich mit zwei großen Gruppen, einer Blechbläsergruppe und einer Holzbläsergruppe. Und bei der Holzbläsergruppe durfte ich mitspielen. Da war ich mächtig stolz. Und wir sind bis nach Liège gekommen mit dieser Musik. Und der Barockoboe.
Und der Barockoboe, okay. Händels Feuerwerkmusik, gespielt von La Bande des Hautbois Michel Piguet. Und Sie, Matthias Jenny, haben die Barockoboe gespielt. Eine tolle Erfahrung, mit der Musik auf Reisen zu gehen. Sie sind mein Doppelkopfgast, der Direktor des Frankfurter Palmgartens AD. Mein Name ist Sylvia Schwab. Matthias Jenny, was ist denn eigentlich Ihr Lieblingspark in Deutschland jetzt nach dem Palmengarten? Was empfehlen Sie auch mal anderen Besuchern?
Ja, das fällt mir sehr schwer. Also zuerst fällt mir der Englische Garten in München ein, weil der so einmalig wild ist und offen für die Menschen, die da drin sind. Aber es fällt mir auch Hannover ein. Ein Garten, der ganz streng ist und der hat so was Königliches halt. Und die beiden in Kombination, das wäre vielleicht der alleroberste Traum. Aber zuerst kommt der Palmgarten.
Ja, und dann der Hannoversche, ist das dann ein französischer Garten, also mehr so ein streng französisch angelegter?
Genau, der ist ganz streng und da muss alles geschnitten sein und alles ordentlich. Und das hat auch was. Das passt zur Musik, die wir gerade gehört haben.
Sie sind ja Botaniker, also Pflanzenkundler. Der Apfel fällt ja auch in der Botanik meist nicht weit vom Stamm herunter. Liegt denn diese Liebe zu den Pflanzen bei Ihnen in der Familie?
Ja, also die Liebe zur Biologie, sagen wir mal so. Schon mein Großvater war Biologielehrer an einem Gymnasium und hat die Fische der Schweiz erforscht. Er war der beste Fischkenner der Schweiz seiner Zeit. Ich habe aber auch einen Bruder, der ist Zoologe und der arbeitet jetzt als Naturschützer im Kanton Aargau in der Schweiz. Also wir sind alle etwas angemacht, aber nicht alle. Also ich habe 8 Geschwister, da gibt es nur 2 Biologen, also das ist lächerlich.
Und gibt es denn noch andere Musiker? Denn bei Ihnen ist ja doch wohl die Musik die zweite große Neigung.
Ja, also ich habe einen Orgelbauer als Bruder. Ich habe einen Cellisten als Bruder und ich habe eine Schwester, die ist Harfenistin.
Ach, das ist ja toll. Kam denn für Sie jemals die Idee in Frage, selber Berufsmusiker zu werden, Matthias Janni?
Ja, in meinen jungen Jahren war ich wirklich hin und her gerissen. Ich habe auch einen Teil meines Studiums verdient mit der Oboe. Ich war beliebt als zweiter Oboist, so bei Bachkantaten in Kirchen. Und die Krönung war mal die H-Moll-Messe im Basler Münster. Das war ein Moment, wo ich irgendwie dachte, am schönsten wäre es schon, immer Musik zu machen. Aber ich bin Realist. Ich bin kein Virtuose und ich hätte immer zweite Oboe spielen müssen. Dann habe ich mich doch für die Biologie entschieden.
Also lieber erster Palmgärtner als zweiter Oboist.
So ungefähr könnte man zusammenfassen.
Ja. Sie sind nach Frankfurt gekommen 1995, hatten sich damals auf die Stelle des stellvertretenden Direktors des Palmgartens beworben und sind dann relativ schnell aufgestiegen, weil Ihre Direktorin damals sich zurückgezogen hat. Sie wurden 98 endgültig zum Chef des Palmgartens. Und ich habe gelesen, Sie haben damals gesagt, da musste ein relativ introvertierter Mensch in große Fußstapfen treten. Also ich frage jetzt erstmal so nach der inneren Befindlichkeit damals. War das eher eine Bürde oder war das dann doch auch eine tolle Sache für Sie?
Also am Anfang bin ich sehr ehrfürchtig gekommen, eben wegen dieser Pflanzensammlung und wollte eigentlich eben mich um die Pflanzensammlung kümmern und zweite Oboe spielen, auch im Palmgarten. Isolde Hagemann, meine Vorgängerin, die war brillant. Ich habe sie bei Eröffnungen erlebt noch. Ich erinnere mich noch an die Frühlingsblumenausstellung, meine erste, die ich eben als Nummer zwei erlebte, wie sie da ein Mörike-Gedicht genannt hat, das blaue Band. Sie war eine große Darstellerin des Gartens und auch des Glanzes des Gartens. Ich habe auch von ihr geerbt dann noch das Kuratorium zur Rettung des Palmenhauses, eine Aufgabe, die mich dann sehr beschäftigt hat. Und am Anfang, muss ich sagen, war es schrecklich. Also ich dachte, ich kann doch nicht vor all diese Leute stehen und Direktor spielen, wo ich es doch gar nicht bin. Und mit all diesen wichtigen Leuten, das passiert jetzt gerade meiner Nachfolgerin, man muss mit allen gut auskommen. Man muss diplomatisch sein, man muss freundlich sein, sollte alle Namen kennen. Ich, kleines Würstchen, sollte statt ins Mikroskop zu gucken, mich unter die Menschen.
Und vor die Menschen stellen.
Genau. Und das war am Anfang richtig schwierig. Ich habe dann mit der Zeit so meine Art gefunden. Also ich bin immer noch kein großer Showmaster, aber ich versuche einfach immer mein Bestes. Und so bin ich auch über die 20 Jahre gekommen.
Es wird Ihnen ja nachgesagt, dass Sie ein ganz großer Netzwerker waren, dass Sie auf Ihre freundliche, bescheidene, zurückhaltende Art und Weise dann doch sehr nachdrücklich die Herzen und übrigens auch die Geldbeutel der Frankfurter Bürgergesellschaft geöffnet haben. Was war denn so Ihr schönster Erfolg, Matthias Janni, in diesen 20 Jahren Palmgarten?
Da muss ich jetzt mir fest überlegen, was ich da sage, weil es so viel Schönstes gibt in so 20 Jahren.
Ja.
Das Schönste war eigentlich die letzte Zeit, wo ein Team von Menschen, die mit mir zusammen diesen Garten oder diese Gärten gezogen haben, eine Einheit gebildet haben. Mindestens habe ich es mir eingebildet, dass wir alle an einem Strick ziehen. Und dieses Gefühl, mit anderen zusammen ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, und das ist das Ziel, die beiden Gärten gut zu führen, sie weiter in die Zukunft zu bringen und das ewige Gesamtkunstwerk von Janni, wo eben der Garten wichtig ist, also das Leben im Garten samt Bimmelbahn und samt allem, aber auch die Pflanzensammlung und die Kultur, dass das alles zusammen spielt. Das ist ein Glücksgefühl, das ich so nicht genauer beschreiben kann.
Ja. Hat es Ihnen denn manchmal vielleicht auch geholfen, dass Sie Schweizer sind? Oder war das ganz egal?
Ich glaube, in Frankfurt war das oder ist das Schweizer Sein ein Bonus. Also ich hatte ja auch in Jean-Christoph Ammann bald einen Freund gefunden vom MMK. Ich kannte auch bald Reto Francioni von der Börse und so weiter. Es gab sozusagen ein Schweizer Netzwerk und ich hatte das Gefühl, dass das Schweizer Sein mir immer eher genützt hat als geschadet. Auch diese Schweizer Sprachbehinderung, das kommt ja immer ganz gut an.
Ja, das schafft einfach Sympathien, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und haben Sie sich mit Frankfurt angefreundet?
Auf jeden Fall. Also
das war ja ursprünglich nicht so. Also Frankfurt war ja nicht eine Ihrer Lieblingsstädte.
Nee, ich kannte Frankfurt nicht. Und als ich da am Bahnhof ankam und sah, also der Bahnhof war damals auch noch eine Riesenbaustelle und die Hochhäuser und all das, da dachte ich, oh Gott, wo bin ich jetzt hingekommen? Aber als ich dann im Palmgarten war, war die Welt dann in Ordnung.
Matthias Jenny, jetzt sind wir schon bei einer zweiten Musik und Sie haben was vorgeplant?
Ja, das ist eine Jugenderinnerung. Ich wurde ausgebildet zum Lehrer in einem Lehrerseminar in Wettingen, in einem Kloster, in einem Zisterzienserkloster. Und wir hatten einen sehr wichtigen Musikleiter, der hieß Karl Grenacher und hat mit uns auch Rossini einstudiert. Und damals sang dann eine Margrit Konrad Amberg, eine damals bekannte Sängerin, und die war ziemlich füllig. Ich war damals noch ziemlich pubertär, also so 18, 19, und wir haben uns schrecklich lustig gemacht über diese Sängerin, die toll sang, schon ein bisschen in den Jahren war, füllig, und wenn sie da hoch musste in diesem Kruzifixus, das wir hoffentlich gleich hören, dann hat sie sich immer auf die Zehenspitzen gestellt und wir haben uns gekugelt vor Lachen und gleichzeitig vor Bewunderung.
Matthias Jenny ist heute zu Gast im Doppelkopf. Er war 20 Jahre lang Direktor des Frankfurter Palmgartens. Und wir hörten jetzt von ihm ausgesucht das Crucifixus von Gioachino Rossini aus der Petite Messe Solennelle mit Regula Mühlemann und dem Chor des Bayerischen Rundfunks. Matthias Jenny, reden wir doch mal über ein paar Ihrer Projekte im Palmgarten. Es wurde ja sehr viel gebaut unter Ihrer Ägide, viel erhalten. Gebaut zum Beispiel das Blüten- und Schmetterlingshaus. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte das eigentlich schon 2017 fertig sein und wird jetzt wahrscheinlich 2020 fertig werden. Was ist dieses Blumen- und Schmetterlingshaus, das ja übrigens nach der berühmten Frankfurterin Sibylla Maria Merian benannt werden soll. Also wie sieht das aus? Was ist das für ein Konzept?
Das ist ein Konzept, wo wir gerne vorstellen möchten, wie Pflanzen und Tiere zusammenleben. Es gibt ja viele Menschen, die bewundern die Schmetterlinge, aber welche Aufgaben die Schmetterlinge haben im Kontext mit Pflanzen, das wird vielen nicht bewusst. Wir würden gerne mit diesem Haus erklären, dass Zusammenleben und die Zusammenentwicklung von Pflanzen und Tieren, und zwar Blütenbiologie, wie dieses Spezialgebiet heißt, ist etwas vom Spannendsten, weil die Pflanzen machen ja eine Evolution durch und die Tiere, die sie bestäuben, ebenfalls. Und das Ganze ist ein wunderbares Zusammenspiel, das dann im Dienste der Pflanzen und der Tiere funktioniert. Und das zu beobachten, gehört aus meiner Sicht wirklich zu den interessantesten Phänomenen in der Biologie.
Also es geht nicht nur darum, das dann auch dem Besucher zu zeigen und zu erklären, sondern es geht dann auch darum, das wissenschaftlich und forschungstechnisch zu begleiten?
Ja, Forschung ist jetzt da vielleicht übertrieben, aber pädagogisch zu begleiten, dass die Menschen, die im Winter im Blüten- und Schmetterlingshaus die Schmetterlinge bewundern und im Sommer hoffentlich im Botanischen Garten die einheimischen Schmetterlinge bewundern, dass die auch die Zusammenhänge erfahren und nicht nur isoliert Blümchen angucken und Tierchen angucken, sondern das Wunder der Koevolution mitkriegen.
Dann ein zweites Projekt, das Sie ja, ich glaube, betrieben haben, das unter Ihrer Leitung dann abgeschlossen wurde, das ist ja die Flora, das historische Gesellschaftshaus, das ganz lange ja auch unbenutzt, auch in schlechtem Zustand da niedergelegen hat. 1871 gebaut, jahrelang saniert worden. Also das ist ja ein Restaurations- und Eventbetrieb, hat ja jetzt mal inhaltlich nicht direkt was mit dem Palmgarten zu tun, ist halt zusammen oder bald nach seiner Gründung auch entstanden. Was hatten Sie da jetzt speziell als Leiter des Palmgartens mit zu tun, Matthias Jenny?
Ja, gar nicht wenig. Also der Bau des Gesellschaftshauses musste über das Budget des Palmgartens finanziert werden. Und das war ein ganz kompliziertes Zusammenspiel von Hochbauamt, Liegenschaftsamt und Amt 78, wie der Palmgarten auch heißt. Aha. Also da waren drei Ämter beteiligt und mussten, und die Kämmerei sowieso, die musste dann das Geld zur Verfügung stellen. Das war ein kompliziertes Zusammenspiel. Das Resultat ist ein sehr beachtenswertes und es belegt auch das, was ich öfter mal gesagt habe, wenn Frankfurt eine Kurstadt wäre, dann wäre das das Kurhaus und der Palmgarten der Kurpark. Nun ist Frankfurt keine Kurstadt, aber es hat dafür einen riesen botanischen Garten mit Kurhaus.
Das kann ja auch noch werden, wir können ja mal warten. Dann ein anderes Projekt, ich mache jetzt wirklich mal ein bisschen Werbung auch, das ist Kinder im Garten. Das ist ja nicht das, was man zuerst erwartet. Palmgarten, natürlich sind da große Freiflächen, da ist auch diese kleine Eisenbahn, da sind Spielplätze. Aber zuerst würde man vielleicht mal ältere oder zumindest erwachsene Menschen sehen. Und Sie haben auch noch mal ganz bewusst, vielleicht genau aus diesem Grund, Kinder in den Palmgarten geholt.
Ja, wir wissen alle, dass Kinder gerade in Frankfurt oft mit Migrationshintergrund kaum rauskommen. Also die Eltern sind leider oft abgekämpft und genervt, hoffentlich ohne Zigarette, zu Hause mit ihren Kindern. Aber einmal sollten sie auch raus in die Natur. Und die Idee war, und das konnten wir hinkriegen, zusammen mit dem Bildungsdezernat, Kinder mit ihren Kindertagesstätten, mit den Erzieherinnen und den ganz wenigen Erziehern rauszukommen in den Palmgarten für 3 Tage. Und dort machen sie Exkursionen. Eine ganz tolle Exkursion ist zum Beispiel zu den verschiedenen Bambusarten, die wir haben. Und sie kriegen dort ganz vieles mit. Da arbeitet nämlich eine Gärtnerin zusammen mit einer Biologin und einer Pädagogin und einer Erzieherin. Alles Frauen. Wir sind sehr frauenlastig, zum Glück, in diesem Bereich, die zusammen interdisziplinär mit den Kindern Natur erleben und erlernen.
Und da kann jeder Kindergarten sich theoretisch anmelden?
Ja, wenn er Glück hat. Es gibt immer am Anfang einen großen Run. Die Kurse sind sehr, sehr begehrt. Und das Schönste ist, am Schluss kommen die Kinder mit ihren Eltern und erklären denen das, was sie gelernt haben. Dass zum Beispiel ein Grashalm ganz viel zu tun hat mit einem großen Bambus, weil es zur gleichen Familie gehört. Und Kinder sind unglaublich lernfähig und neugierig. Und was mich immer gerührt hat, ist, die können sogar Vierjährige mit Fotoapparaten umgehen. Keiner geht kaputt. Und die sind dann ganz stolz, wenn sie nachher ihre Bilder ihren Erzieherinnen und Erziehern auch vorstellen können.
Und dann holen die Kinder die Eltern in den Palmengarten, die vielleicht vorher auch noch nie da waren. Ein schönes Projekt. Jetzt haben wir über mehrere gelungene Projekte gesprochen. Eines hatten Sie, hängende Gärten, ein Lieblingsprojekt von Ihnen. Aber das hat nicht funktioniert. Und mit hängenden Gärten, da verbindet man ja nun eine ganz alte Vorstellung, eines der 7 Weltwunder. Was hatten Sie da vor, Matthias Jenny?
Also der Palmgarten gilt ja als Oase der Ruhe und liegt aber trotzdem an der Miguel- und Zeppelinallee, die Rennstrecken von unmöglich vielen Autos sind. Und die Grundidee war, dass man diese vertikalen Gärten sozusagen entlang dieser stark befahrenen Autostraße macht, um das Klima im Palmgarten zu beruhigen, aber auch etwas zu tun für das Stadtklima, mindestens das Gefühlte. Pflanzen nehmen ja eigentlich
den Schall.
Sie nehmen auch Schwermetalle auf, sie produzieren aus CO2 Sauerstoff. Also eigentlich eine ideale Kombination.
Ja, schöne Idee. Und warum hat es nicht geklappt?
Wir haben einen Versuchsballon gemacht. Das Ganze wäre sehr, sehr teuer geworden. Und deswegen mussten wir eine Übungsrunde machen und haben 4 Mustergärten organisiert. Und die sind falliert, und zwar wegen der kalten Winter. Im Winter, wenn der Boden durchfriert, kriegen die, vor allem die immergrünen Pflanzen, zu wenig Wasser und verdursten eigentlich an der
Wand, weil die wie in großen Töpfen dann da oder Rinnen oder so eingepflanzt sind und durchgefroren sind, ja.
Ich hoffe, das kann meine Nachfolgerin vielleicht noch realisieren, weil die Idee ist gut. Man kann auch einen vertikalen Garten von unten her bewachsen lassen, zum Beispiel. Und er kann dann genauso schön werden. Also ich bin der guten Hoffnung, dass irgendwann Palmgarten und botanischer Garten hinter einem vertikalen Garten verschwinden dürfen.
Eine schöne Hoffnung für die Zukunft, ja. Matthias Jenny, eine nächste Musik steht jetzt schon an. Und was haben Sie uns da ausgesucht?
Bei meiner Verabschiedung war ich sehr hin und her gerissen. Ich durfte mir nämlich Musik wünschen.
Und die fand sicherlich im Palmgarten statt, nehme ich an.
Ja, ja, natürlich im Festsaal des Gesellschaftshauses. Und das war eine wunderbare Veranstaltung. Ich bin jetzt noch gerührt, wie viele Menschen da gekommen sind. Und das Programm war gigantisch. Eva Demski hat sogar etwas gedichtet für mich. Aha, sehr schön. Dort wurde auch die schöne Müllerin gespielt. Und ich hatte sofort das Spiel zwischen der guten Farbe und der bösen Farbe dort vorzuspielen. Und ich schlage vor, dass wir jetzt das Grün, die böse Farbe, aus der schönen Müllerin hören.
Das war die böse Farbe Grün, die böse Farbe aus Franz Schuberts Die schöne Millerin, gesungen von Jochen Kowalski, am Klavier war Markus Hinterhäuser. Matthias Jenny, Sie als Palmengärtner, wie wir Sie genannt haben, oder jetzt seriös ausgesprochen, als früherer Direktor des Palmgartens, haben sich Grün als die böse Farbe gewünscht. Wie kommt denn das?
Also der Auslöser war das Ade am Anfang. Ich musste ja Abschied nehmen, weit in die Welt hinaus. Das will ich auch. Also ich will einen neuen Schwerpunkt finden in meinem Leben. Und der hat auch mit Argentinien und einem Naturschutzgebiet zu tun. Und Ade musste gesagt sein und das war wirklich auch nicht einfach. Aber der Aufbruch kann doch so stattfinden mit ein bisschen Humor, sagen wir mal so.
Jetzt haben Sie uns aber doch neugierig gemacht. Sie sagen, es gibt einen Aufbruch, es gibt eine Idee, das Stichwort Argentinien fiel. Würden Sie das mal beschreiben, was es dort gibt im Augenblick und was Sie da vorhaben?
Ich habe Ihnen ja schon berichtet, dass ich aus einer riesigen Familie komme. Ich habe 8 Geschwister und ich habe eine Großmutter, die hieß Wildermuth. Ihr Vater war ausgewandert aus Stuttgart nach Rosario in Argentinien und hat dort mit großem Erfolg ein Weizenmühlenmonopol aufgebaut für die Provinz Santa Fe. Und der wurde entsetzlich reich Mitte des 19. Jahrhunderts und hatte sehr viel Land. Und meine Großmutter hatte am Schluss nur noch einen Bruchteil davon, den sie ihren beiden Kindern übereignet hat. Und eines der Kinder war mein Vater. Und wir haben dann gesagt, bevor wir jetzt noch mehr rausholen aus diesem Land, das Blut leer gesaugt wurde, hauptsächlich von der eigenen Korruption, aber eben auch von Menschen, die Geld rausgezogen haben. Bevor wir das machen, gründen wir ein Naturschutzgebiet mit dem Rest des Landes. Und alle 8 Geschwister haben zugestimmt. Mein Bruder Johannes, der Zoologe, und ich haben dann alle überredet, dieses Naturschutzgebiet zu gründen.
Also Matthias Jenny wird nicht auf dem Balkon sitzen und Petersilie und Tomaten ziehen, sondern er wird nach Argentinien gehen. Er wird vielleicht auch noch Musik machen?
Oboe hat er zur Seite gelegt. Die Oboe ist ein Instrument, das stark die Lungen beansprucht. Und ich habe beschlossen, das fange ich nicht nochmal an, besonders weil es auch weh tut, wenn man mal gut gespielt hat und dann wieder so wie ein Anfänger. Und ich habe dann wirklich auch aufgehört. Aber ich höre sehr gerne Musik. Das kann ich ja jederzeit in Argentinien und in Deutschland. Und ich werde auch meinen Lebensmittelpunkt mit meinem Lebenspartner in Frankfurt weiter beibehalten und nur von Zeit zu Zeit in die Pampa gehen, weil dort ist es ganz toll, die Natur, aber es ist eine Kulturwüste und das würde ich dann auch nicht ertragen. Auf Buenos Dauer. Aires ist 400 Kilometer weg, dort gibt es auch ganz tolle Kulturstätten, aber das ist dann doch zu weit.
Matthias Jenny, darf ich Ihnen jetzt am Schluss unseres Gesprächs ein paar kurze Fragen stellen? Das tue ich ganz gerne und bitte Sie auch um möglichst knappe Antworten. Sie waren Palmengärtner, wie wir Sie genannt haben, also Direktor des Palmengartens. Ich frage Sie jetzt, Orchidee oder Sonnenblume?
Sonnenblume.
Eiche oder Kiefer?
Eiche.
Nordsee oder Schweizer Berge?
Schweizer Berge.
Kaktus oder Palme?
Palme.
Wenn Sie eine Pflanze wären, Sie sollten sich als Pflanze beschreiben, wie würden Sie sich selbst als Pflanze oder als welche Pflanze würden Sie sich sehen?
Da hätte ich gerne das Bild des Bambus, der wächst und biegt sich, aber er bricht nie. Und er richtet sich sofort wieder auf, wenn der Wind vorbei ist.
Und er ist immer schön grün.
Ist immer grün, genau.
Und wenn Frankfurt eine Pflanze wäre, als welche Pflanze würden Sie Frankfurt beschreiben, die Stadt?
Vielleicht wie eine Weide. Eine Weide kann man schneiden, sie sprießt immer wieder und sie ist flexibel und macht auch unendlich viele Samen. Sie breitet sich aus und kann sehr vieles integrieren, was dazu kommt. Es ist ja auch ein Baum, der am Wasser wächst, wie Frankfurt.
Dann kommt als letzte Frage. Sie haben ja nun Ihren Abschied gefeiert. Welchen Frankfurter, und es könnte auch ruhig ein verstorbener Frankfurter sein, hätten Sie gerne noch dazugeladen, der aber eben nicht kommen konnte?
Da darf ich nicht lange überlegen, da würde ich mir Maria Sibylla Merian wünschen, der wir ja auch das Blüten- und Schmetterlingshaus widmen wollen.
Weil?
Weil sie dieses Zusammen von Pflanzen und Tieren so hervorragend gezeichnet hat. Sie hat nicht alles begriffen, aber sie hat es hervorragend dargestellt und sie hat die Metamorphose eigentlich als erste richtig beschrieben.
Jetzt hören wir eine letzte Musik. Was wird das sein?
Das wird die Musik sein, die ich selber spielen durfte, als das Palmenhaus eröffnet wurde, nach jahrelanger Renovierung. Da hat Johnny Klinke den David Dimitri engagiert in einem Seilakt im Palmenhaus. Und ich habe auf der Grotte stehend das Stück von Marcello gespielt, das wir gleich hören dürfen.
Ja, und ich will es noch genau benennen. Das ist nämlich das Concerto in D-Moll für Oboe und Basso Continuo. Wir hören es hier mit Heinz Holliger. Aber bevor wir das jetzt hören, Matthias Jenny, Ihnen einen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen für die freundlichen Fragen, auch wenn ich sie nicht immer beantworten konnte.
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Bei unseren Doppelkopfhörern in H2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.